Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Hallihallo, lieber Tobias.
Servus.
Wie geht's dir?
Ja, freu dich über eine kurze, knackige Folge, die wir in 10 Minuten runterrocken werden.
Ja, weißt du, wenn der Vorbereitungspfad nicht immer mit so vielen Kaninchenlöchern gepflastert wäre, dann könnte ich dir jetzt vielleicht zustimmen. Aber ich will dich ja nicht verschrecken, deswegen ja, willkommen zu einer schönen kurzen Folge, zu einem sehr kurzen Eintrag.
Brief Nummer 11c wird das. Dieser Brief ist besonders, oder dieser Eintrag ist ganz besonders, da kommen wir im Nachgang nämlich noch drauf, Anne hat es gerade gesagt. Offiziell steht hier nur Datum Poststempel April 1937. Was bedeutet, wir haben für uns in der Vorbereitung einfach gesagt, wir nehmen den 1. April, weil der nächste Brief ist, glaube ich, der 12. oder 13. April.
Dann 13.
muss man da nicht so schätzen. Wir haben aber mittlerweile ein relativ genaues Datum rausgefunden, was nach dem nächsten Brief liegen wird. Wir können jetzt aber nicht das Buch umschreiben. Also, wir bleiben jetzt erstmal April 1917, Ort Dunster, Somerset. Nicht Oxford. Adressat ist Priscilla Tolkien and Boys. Und die Besonderheit ist, es ist eine Postkarte, die neu hinzugekommen ist und eine kurze Einordnung durch Carpenter hat.
Ja, ich war da nämlich in der Vorbereitung, habe ich mir schon gedacht, wir schreiben immer, heute untersuchen wir oder in dieser Folge untersuchen wir Briefnummer so und so. Und es ist ja kein Brief, es ist ja eine Postkarte. Ja. Also es fängt ja schon sehr besonders an.
Aber die Frage ist, kriege ich noch eine kurze Einordnung von dir?
Du kriegst auch eine kurze Einordnung von mir, ja. Also es ist eine undatierte Postkarte, die allerdings einen Poststempel aufweist, dankenswerterweise. Das Ganze wurde abgeschickt von einer Wandertour mit C.S. Lewis und Owen Barfield in den Quantock Hills. Ganz, ganz kurz, Gull und Hammond sind hier mal wieder genauer als Carpenter.
Was aber auch kein Wunder ist, wenn man sich überlegt, wann welches Werk erschienen ist.
Genau.
Ganz kurz die Zusammenfassung dieser sehr kurzen Episode. Und Tolkien schreibt von seiner Aussicht, dass er in dieser Nacht wahrscheinlich in Minehead übernachten und von dort aus einen Zug nach Hause nehmen wird. Und dann lass uns jetzt loslegen mit der Postkarte.
Mit der Postkarte, kurz und knackig. Im Prinzip sagt ja die Zusammenfassung schon fast alles. Ein bisschen, was gibt's natürlich noch? Zum Beispiel schreibt Tolkien, dass er sich freut und hofft, sie morgen alle wiederzusehen. Also, Dear P and Boys, also P steht für Priscilla, und die Jungs, also seine Kinder. Er schreibt, da geht's schon los. Jemand ist gerade hier angekommen, hat sich die Kirche schon angesehen, aber noch nicht das Schloss. Und hier ist, ich find's schwierig, weil Tolkien im Original nämlich weder ich noch wir schreibt in diesem Satz. Wir wissen also nicht, ob er halt nur sich selbst meint oder halt alle drei Wanderer. Weil im nächsten Satz, der beginnt dann wirklich mit I, also ich schreibe und so weiter.
Ich habe leider gerade das Englische nicht vor mir liegen.
Ja.
Ist das nicht so eher, ich meine, es ist eine Postkarte.
Mhm.
Ist das nicht so etwas, so, ich wäre es blöd gesagt, schon fast Telegrafenamtsmäßiges mit?
Genau, also.
Nee,
es ist schon ein vollständiger Satz. Ich mache einfach mal den Anfang. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht den ganzen Brief zitieren, ne? Deswegen bin ich gerade ein bisschen zurückhaltend. Ich zitiere jetzt einfach den Satz Anfang. Zitat, have just arrived here.
Ja.
Zitat Ende. Ja, du kannst im Englischen sagen, I have just arrived oder ja. We have just arrived.
Das ist ja das, was ich meine. Genau. Es ist so, sind gerade.
Genau, aber wir wissen halt jetzt nicht, meint er wir oder meint er ich, weil er es eben nicht dazu schreibt. Er schreibt eben nicht, we have arrived oder I have arrived.
Aber wenn er doch mit mehreren Leuten unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß.
Ja, Natürlich, die werden da auch zusammen angekommen sein. Darum geht es mir gar nicht inhaltlich, sondern nur, dass es mir halt sprachlich aufgefallen ist. Weil wir sind ja doch sehr genau in unseren Analysen. Deswegen wollte ich das erwähnt haben.
Oh.
Haben sich also die Kirche angesehen, aber nicht das Schloss oder vielleicht nur Tolkien alleine und die anderen beiden nicht. Dann habe ich auch gleich ein Zitat, also Satz, den wir in Gänze zitieren werden, aus diesem 1, 2, 3, 4 Sätzen, die diese Postkarte umfasst. Zitat: I am writing this in what is called the yarn market, sitting just where I have marked an X. Zitat Ende.
Und übersetzen würden wir es mit: Ich schreibe diese Zeilen in dem sogenannten Yarn Market, genau an der Stelle, die ich mit einem X markiert habe.
Dankeschön. Yarn Market könnte man noch mit Wollmarkt oder Garnmarkt oder sowas übersetzen.
Wobei auch hier die Frage ist, ob das wirklich ein Woll-Garnmarkt ist oder ob das nicht eher so etwas ist. Es war früher mal ein X-Markt und ist mittlerweile so ein geflügeltes Wort für einen Wochenmarkt. Oder hier auch, Oxford hat ja auch diese Markt in der Halle. Ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal?
Covered Market, wie heißt er denn?
Ja, irgendwie so, aber ich meine, das ist dann ja auch kein Markt mehr im klassischen Sinne.
Das Gebäude steht noch. Ich habe hier mal den Wikipedia-Link rausgesucht. Und zwar hat der Yarn Market in Dunster einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Oho, weil Tolkien da war.
Warte, das lese ich gleich mal. Moment, also auf jeden Fall in den Shownotes zu finden. Und für dich jetzt einfach direkt unter dem, wo wir gerade sind. Da kannst du dir das Ganze nämlich mal angucken. Das sieht nämlich sehr interessant aus.
Oh ja.
Cool, ne? Also da sitzt er wohl gerade und schreibt diese Postkarte. Ich finde das ja mal total cool, wenn man sich das angucken kann. So, wo sind die Leute da gerade? Und es wurde wohl um 1600 erbaut und 1647 nochmal erneuert. Und das Teil ist also schon ziemlich alt. Kein Wunder, dass Tolkien davon magisch angezogen sein wird. Und im Hintergrund sieht man dann auch die Burg, die da auch schon erwähnt wurde. Weil dieser Yarn Market wie so ein, wie nennt man das? So eine Landmarke irgendwie ist für Dunster, gab es auch in den 30er Jahren schon Ansichtspostkarten, wo das Teil drauf ist. Das heißt, er schreibt ja an der Stelle, die ich mit einem X markiert habe. Also wir können davon ausgehen, dass die Postkarte halt eine Ansichtskarte ist mit einem Foto von Dunster mit einer Ansicht oder vielleicht auch einem gezeichneten Bild, aber in den 30ern waren Fotopostkarten sehr, sehr beliebt, wo eben dieser Yarn Market mindestens drauf ist, vielleicht auch die Burg im Hintergrund oder vielleicht waren es auch mehrere Bilder. Auf jeden Fall hat er wahrscheinlich genau die Stelle, an der er saß, in diesem Rondell mit einem X markiert gehabt, gehe ich von aus, ohne diese Postkarte von Tolkien gesehen zu haben. Und das Coole ist, ich habe mal bei eBay ein bisschen gesucht. Ich hoffe, dass die Links nach wie vor funktionieren, weil noch immer unsere Zuhörenden da draufklicken werden und das in den Shownotes sehen. Aber vermutlich habe ich zwei Postkarten, die in Frage kommen würden, bei eBay gefunden. Und zwar gibt es eine Ansichtskarte von 37, also die ist hinten beschrieben und da ist datiert 1937.
Ich habe auch schon nachgeguckt, leider nicht von Tolkien.
Nein. Das wäre jetzt natürlich der Oberclou gewesen, vor allem für 2 Euro irgendwas. Und da ist halt The Old Yarn Market drauf und das Castle im Hintergrund. Wenn du ganz genau hinschaust, siehst du das über dem Wald oben an dieser Anhöhe. Ist ja so ein Sepia-Foto. Und wenn man es weiß, sieht man dahinter auch dann die Burg. Kannst du es erkennen?
Ja.
Ja, genau. Und die zweite Postkarte, die ist von 1934, kann also sein, dass die 37 auch noch, also das Motiv noch gedruckt wird und da sind mehrere Bilder drauf und zwar mittig in so einem runden Layout oder ovalen Layout der Yarn Market nochmal ganz besonders zu sehen, dann oben links im Prinzip die gleiche Ansicht wie auf der anderen Postkarte mit dem Yarn Market, ein bisschen von dem Straßenzug und die Burg im Hintergrund. Oben rechts ein Straßenzug, auch die Burg auf der Anhöhe und links die Kirche, die er ja auch erwähnt in seiner, also St. George's Church, die er auf der Postkarte im Text erwähnt. Und unten rechts ist dann noch die Packhorse Bridge, eine Steinbrücke zu sehen. Also dieses klassische hier, ich versuche mal möglichst viel auf eine Ansichtskarte drauf zu tun.
Ja.
Und er könnte jetzt natürlich auch auf diesem Bild irgendwo ein X markiert haben, wo er saß. Aber auf beiden Postkarten, es gab vielleicht noch mehr. Also ich meine, so inflationär viele wie heute werden es nicht sein. Aber so ungefähr stelle ich mir das zumindest vor, dass er da wirklich mit einem X den genauen Platz markiert hat, wo er in diesem überdachten Rondell namens Yarn Market.
So, wenn du dir jetzt aber mal die Postkarten bei eBay anguckst, die ja aus der Zeit stammen.
Mhm.
Wirst du nicht nur sehen, dass es ein Penny gekostet hat, sie zu verschicken, nämlich mit zwei Half-Penny-Marken beklebt. Es ist auch extrem wenig Platz drauf.
Ja.
Und, du darfst nicht vergessen, Kugelschreiber und Co.
Ja.
Waren jetzt nicht die Sachen oder Bleistifte vielleicht noch, aber man hat sie im Regelfall mit einem Füller geschrieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Tolkien bewusst, er hat ja auch nur D-Punkt statt Daddy geschrieben, dass er den Brief halt wirklich so kurz wie möglich gehalten hat.
Ja.
Einfach aus Platzgründen.
Ja, so ein bisschen telegrammartig.
Das,
ne?
Das ist das, was ich meinte. Genau. So nach dem Motto, ey, sind gut angekommen.
Ja.
Wobei im Deutsch natürlich zwischen ne bin und sind.
Das meinte ich halt. Also da ist es mir halt aufgefallen.
Aber ja. Es heißt im Prinzip, ne, und die Kids werden wissen, dass er nicht alleine unterwegs ist.
Ja, ja. Also ich würde mich da jetzt auch nicht drauf aufhängen. Spoiler, das ist auch nicht das Kaninchenloch, in das ich geplumpst bin. Aber mir ist es halt dann in der Übersetzung aufgefallen, so, ups, schreibe ich jetzt sind oder bin? Weil da merkst du halt schon wieder, wie es schwierig wird. Weil wir ja immer wieder über Übersetzungen sprechen und wie es zu übersetzen wäre und Co.
Ja, das wollte ich jetzt glaube, nicht unterschlagen. Hier ist relativ eindeutig, dass es ein sind, ist, da wir eben durch Carpenter, wollte ich schon sagen, Skull und Hammond, wissen, dass er nicht allein unterwegs war.
Ja, genau. Genau, und dann, also den Satz, den wir gerade vorgelesen haben, dann schreibt er noch, dass er vermutlich heute Nacht in Minehead bleiben wird, etwa 2 Meilen entfernt, und von dort dann mit dem Zug nach Hause.
Das, was ich ja in der Kurzzusammenfassung erwähnt
genau,
hatte.
Was du gesagt hast, mit dem Zug nach Hause fahren. Und auf der Postkarte von 37 ist vorne auf der Ansicht, steht drauf, The Castle and Old Yarn Market, Dunster, NR für Near Minehead. Also um einzuordnen, wo Dunster ist, wird Minehead hergenommen. Das fand ich irgendwie auch witzig, dass das halt da auch schon auftaucht. Genau. Das war schon mal so ein ganz kleines Kaninchenlöchlein, über das ich gestolpert bin, weil ich einfach geguckt habe, finde ich denn Ansichtskarten aus der Zeit und von dem Ort? Und ich liebe ja sowas, wenn ich dann wirklich auch finde.
Ja, nur dein Zeitkonto nicht.
Nein, mein Zeitkonto gar nicht und die Länge dieser Episoden auch nicht. Aber ich hoffe ja, dass die Zuhörenden da draußen das mindestens so spannend finden wie ich und sich einfach gerade riesig freuen über diese tolle Folge.
Darum geht es auch gar nicht. Also ne, gerne Zeit, aber es muss halt alles irgendwie so ein bisschen in der Waagschale. Wenn wir hatten es vorher mal durchkalkuliert, dass wir beide ein Sabbatjahr nehmen würden und den ganzen Tag dafür bezahlt werden und den ganzen Tag nichts anderes machen würden, außer Briefe vorzubereiten. Und wir jeden Tag eine Folge produzieren würden, würden wir es innerhalb eines Jahres immer noch nicht schaffen, das komplette Buch zu machen.
Ja, wie gut, dass wir es uns beide nicht leisten können, ein Sabbatjahr zu nehmen, weder zeitlich noch finanziell.
Das heißt aber auf der Umkehrschluss auch, wir müssen halt einfach mit unserem Zeitkontingent gut haushalten.
Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Okay, also, das war jetzt im Prinzip der Brief, also mit viel Liebe Daddy oder D für Daddy nehme ich an, ist noch unterschrieben.
Ganz kurz, was mir in dem Zusammenhang nämlich auch auffällt, dass in dem Zusammenhang, dass hier eigentlich keine personenbezogenen Daten drauf sind.
Stimmt.
Es ist nichts, also es ist nichts ausgeschriebenes.
Liebe P.
und Jungs.
Ja.
Mit viel Liebe D.
Ja.
Sag ich jetzt mal, sind angekommen.
Ja.
Halt wie eine Postkarte, wo er weiß, sie kann jeder lesen.
Stimmt, ja. Spannend, das habe ich noch, so habe ich es noch gar nicht gesehen oder noch gar nicht gedacht. Wenn du jetzt natürlich im Hinterkopf behältst, dass er Fernmeldeoffizier im Krieg war. Oh.
Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass er Angst hatte, dass die Deutschen diese Postkarte abfangen.
Ja, ja, aber trotzdem, also vielleicht ist das ja auch so eine Marotte, vielleicht ist auch wirklich so wenig Platz, dass er den Namen seiner Kinder und sich selbst abkürzt, weil er eh weiß, dass sie wissen, wer gemeint sein wird.
Aber es fällt halt auf, dass er weder irgendwie Daddy schreibt.
Ja, noch Priscilla ausschreibt.
Noch Priscilla, noch irgendwie.
Ja.
Aber Priscilla doch so wichtig ist, weil dieses and boys steht ja noch in Klammern, soweit ich weiß. Also es ist schon irgendwie an Priscilla, weder Ihr Name, wie alt ist sie jetzt?
Warte ich schon noch. 8.
Also ne, sie kriegt jetzt mit 8 im Prinzip die erste oder eine Postkarte von ihrem Vater. Und da wird ihr Name noch nicht mal ausgeschrieben. Und so wenig Platz kann eigentlich nicht sein.
Sie ist 7, sie wird erst 8 im Juni. Sorry, okay. Hab nochmal nachgerechnet.
Hast du mir auch zugehört?
Ja, habe ich auch zugehört, dass so wenig Platz gar nicht sein, also dass da schon Platz gewesen wäre, den Namen auszuschreiben. Wir wissen ja von späteren Briefen, dass Priscilla auch Priska genannt wird, zumindest von Tolkien, weil er ja spätere Briefe an sie so adressieren wird, liebe Priska. Es kann natürlich auch sein, dass sie mit einfach Pi, ne? Hi Pi irgendwie.
Kalt Pi.
Nein, hi. Hello, good morning Pi. Also das kann schon sein. Ich habe eine Theorie, warum sie namentlich abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben erwähnt wird und die Jungs aber nur in Klammern and boys. Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie ja die Jüngste ist und halt auch gerade so mit 7, 8, das ist ja so ein Alter, na dann geht einer der Elternteile irgendwie weg und geht auf so ein Abenteuer, auf so eine Wanderung, kommen wir später noch drauf. Und vielleicht hat sie ja gesagt, schreib mir eine Postkarte oder bring mir was mit oder irgendwie so. Was die Jungs aber, die ja schon viel älter sind, vielleicht gar nicht so interessiert haben wird oder waren vielleicht auch zu dem Zeitpunkt gar nicht irgendwie im Haus, als er aufgebrochen ist oder haben das vielleicht nicht so eingefordert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt irgendwie als Kind das so einfordert und er deshalb das halt explizit an sie schreibt und die Jungs aber halt nicht komplett, weißt du, so außen vor lassen will. Also schreibt er halt in Klammern noch und Jungs, weil er schreibt ja nicht und Mami oder ne, liebe Edith.
Ja.
Und Kinder.
Wir werden es nie erfahren. Aber was hast du denn erfahren?
Oh, ja, ja. Also, ich wollte ja wissen, was da passiert und wo er da ist und was er da macht und mit wem und so weiter. Und in der kurzen Einordnung durch Carpenter, die der Postkarte oder dem Inhalt beigefügt ist, da steht eben drin, dass er auf einer Walking-Tour, auf einer Wandertour ist mit C.S. Lewis. Er war aber nicht nur mit C.S. Lewis unterwegs, sondern auch mit Owen Barfield. Also die waren zu dritt unterwegs und ich finde, das macht schon einen großen Unterschied. Und ich verstehe nicht oder ich weiß nicht und werde es nie erfahren, warum Carpenter Owen Barfield da unterschlägt. Ob er einfach recherchiert hat zu dieser Wanderung oder vielleicht auch Tolkien irgendwann mal befragt hatte und der konnte sich, hat halt einfach erzählt, ja, da war ich mit Lewis unterwegs, dass das halt irgendwie so wichtig war, dass das hängen geblieben ist.
Naja, die Frage, die wir uns immer stellen müssen, wann ist dieses Buch veröffentlicht worden?
Mm.
Und wann sind alle anderen Bücher veröffentlicht worden?
Ja.
Ja, Carpenter hatte das große Glück, dass er Tolkien noch persönlich getroffen hat und seine offizielle Biografie schreiben durfte. Ich meine aber, die Briefe wären erst nach Tolkiens Tod veröffentlicht.
Ja, ja. Sind sie.
Dann ist die Frage, wer ist die Zielgruppe? Also was ist der Zweck, was ist die Intention mit diesen Briefen?
Ja.
Und ich gestehe jetzt ein, der dritte Name sagt mir jetzt aus dem Stegreif nichts.
Mhm.
Mit einem C.S. Lewis kann ich sehr wohl etwas anfangen.
Ah, okay. Vielleicht meinst du, ja.
Und ich gehe nicht davon aus, dass dieses Werk vor allem auch nicht, auch das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn dieses Werk 23 neu rausgekommen ist oder 24, weiß nicht, 23, oder?
Ja.
Egal. Rausgekommen ist, wurde nur noch wenig Makulatur betrieben in der englischen Ausgabe. Es ist auch nicht von Scull & Hammond bearbeitet. Du hattest nachgeguckt, es war irgendjemand anders.
Mhm. Chris Smith.
Die Urfassung ist aber immer noch die, die Carpenter mit Christopher Tolkien zusammen erstellt hat.
Ja.
Und zwischen der Produktion der Briefe und heute mit ne, der Chronology von Scull & Hammond, die da ja den Großteil ihrer Lebenszeit mit verbracht haben, Tolkiens Leben aufzuschlüsseln und festzuhalten und zu recherchieren, ja, und Dokumente einzufordern und einzusehen, dass die es dann natürlich das Ziel haben, eine, ich sag mal, wissenschaftliches Grundgerüst zu legen, etwas, auf das man sich berufen, beziehen kann. Mhm. Das heißt nicht, dass sie Briefe Mumpitz erzählen, aber Für den geneigten Leser oder der Leserin da draußen ist es doch relativ egal, mit welchen 5 Nasen die Person jetzt unterwegs war.
Ja.
Wenn ich 4 oder wenn ich 3 der 5 Nasen nicht kenne,
ja,
reicht es aus, vor allem immer unter dem Gesichtspunkt, ich muss Platz sparen. Ich musste schon kürzen.
Ja, ja, ja.
Und dann schreibst halt eine Tolkien mit Lewis.
Ja.
Und wenn du das bei 10 Briefen, also jeden 10. Brief so eine Kürzung reinmachst, hast du hinten raus schon wieder Seiten gespart.
Ja, da hast du völlig recht.
Und dann ist die Frage, ist diese Person ich habe ihren Namen schon wieder vergessen.
Owen Barfield.
Kommt er später nochmal vor? Häufiger?
Ja.
Okay, das hätte jetzt meine Argumentation mit, da muss man den nicht erklären oder einführen.
Also ich gucke lieber nochmal nach, aber da er ja auch Mitglied der Inklings war und so weiter.
Gut, aber so und vielleicht, wie gesagt, von es ist nicht relevant bis hin zu er wusste es nicht, ist alles möglich.
Na, das stimmt. Ja,
außer,
ja, das sind sehr viele Einträge hier im Index.
Das Einzige, was wir ausschließen können, ist Boshaftigkeit.
Davon gehe ich
aus. Dass er es nicht reingeschrieben hat, weil er nicht leiden konnte. Das ist halt entweder aus Platzgründen, es war nicht relevant. Oder er wusste es einfach nicht. Aber er wusste noch, oder Christopher Colton, sie könnte sich noch erinnern, dass sein Vater seinerzeit erzählt hatte, dass er mit Louis unterwegs war. Aber wer der Dritte war.
Naja. Und ich meine, das ist ja dann nachher aus dem veröffentlichten Werk ja dann eh komplett rausgekürzt worden. Also das ist ja jetzt 11c. Jetzt neu seit 2023 für uns verfügbar und vorher wussten wir ja gar nichts von dieser Postkarte im Prinzip. Von daher bin ich ja schon dankbar, dass wir sie überhaupt haben.
Richtig.
Ja, also, ich habe auf jeden Fall bei Skull and Hammond nachgeschaut.
Da fällt mir gerade ein, bevor du jetzt in den Rabbit Hole hinuntersteigst und uns mitreißt.
Oh Gott.
Hatten wir schon geschrieben, von wann bis wann sie im Urlaub waren?
Nein, dazu komme ich gerade, eigentlich. Also, ich habe in der Chronology von Christina Skull und Wayne Hammond nachgeschaut, die ja immer eine Fundgruppe sind. Die datieren diesen Wanderausflug vom 15. bis Fragezeichen 17. April 1937. Also der 15. scheint sicher zu sein, das war ein Donnerstag. Und dann kann es natürlich sein, Donnerstag, Freitag, Samstag, ne, dass sie dann Samstag wieder heimgefahren sind oder vielleicht auch erst Sonntag. Also das scheint irgendwie ungewiss zu sein. Tolkien schreibt ja auf der Postkarte, dass er heute Nacht in Minehead bleiben wird und von dort den Zug nach Hause nehmen. Also entweder heute noch oder morgen.
Also der 15. ist relativ ausgeschlossen, also 16. oder 17.
Genau, dass er entweder heute noch nach Hause fährt oder morgen. Wir wissen ja auch nicht, zu welcher Uhrzeit er das Ganze schreibt. Kann ja sein, dass das schon morgens ist. 2 Meilen, die dieses Minehead da entfernt ist, ist jetzt auch nicht so weit. Also da kommst du auch schnell hin. Und wenn ja auch auf der Ansichtskarte schon draufsteht, also in der Nähe von Minehead, ist ja auch schon irgendwie klar, dass das da alles irgendwie sehr nah ist.
Jeder, der jetzt sagt, Meilen, also sind 3,2 Kilometer.
Dankeschön.
Bitteschön.
Da habe ich dann auch rausgefunden, dass es einen Tagebucheintrag von Tolkien gibt. Das habe ich wiederum über die Recherche zu Owen Barfield auch rausbekommen. Und komme ich gleich noch zu. Eins nach dem anderen, damit ich mich selber hier nicht verliere. In Tolkiens oder aus Tolkiens Tagebuch, das in der Bodleian Library verwahrt wird in Oxford, da heißt es zum Eintrag April 1937, dass Tolkien einen exhausting walking holiday gemacht hat, also einen anstrengenden Wanderurlaub mit Owen Barfield und C.S. Lewis. Und dadurch wissen wir halt mit Sicherheit, die waren auf jeden Fall zu dritt unterwegs. Und sie sind gewandert von Küste zu Küste. Und zwar haben sie gestartet in Lyme Regis in Dorset, also im Prinzip an der Südküste von diesem sehr westlichen Zipfel.
Vielleicht holst du uns erstmal ab, wo in England wir uns grob befinden.
Das versuche ich gerade.
Ja, aber wenn du sagst Südzipfel, von wo sind, also reden wir wirklich jetzt von England, also Großbritannien, also das komplette Inselkonstrukt.
Genau, das komplette Inselkonstrukt. Da ist ja der ganz äußerste, westlichste Zipfel von der, ich sag mal, englischen Insel, da wo England mit drauf ist.
Ja.
Da ist zum Beispiel Dartmoor, da ist Plymouth, also den Zipfel meine ich, der westlichste Punkt.
Also, man muss immer überlegen, die Leute hören das jetzt vielleicht wieder der Autofahrt.
Ja, und können nicht nachschauen. Okay.
Wir sind.
Ja.
Auf der England-Karte. Wir haben ganz, also wenn man es so ein bisschen gerade zieht, haben wir relativ rechts London. Das ist ganz klar. Und wenn man von London aus links wandert, dann kommt man, ne, oder dann kommt man unterhalb von Oxford vorbei, fährt an Bristol vorbei.
Da fährst du noch weiter nach
Westen. Genau, dann hat man hier schon eine Seezunge im Prinzip, die landeinwärts führt. Mhm. Und dann hat man relativ weit unten Exeter.
Genau, da bist du schon zu weit.
Okay, das heißt im Prinzip zwischen London und Exeter. Also ich wollte einfach nur sagen, ihr kennt ja alle diesen diese Fußspitze sozusagen, die Exeter, Plymouth und Co. dann nach links der Karte rausgeben. Und dann im Prinzip hat man dann so eine Landenge, da wo die Meerzunge bei Cardiff und Newport, Bristol hochgeht. Da geht sie dann halt auch ein bisschen nach unten und da hat man dann im Prinzip den Zusammenhang. Wir sind also im Prinzip etwas linkslastiger als die Mitte.
Genau. Und es ist halt von dieser, nennen wir es mal Landzunge, ganz, ganz grob, da ist es im Prinzip der schmälste Punkt, bevor es zwischen Exmoor National Park und Dartmoor National Park wieder in die Breite geht. Und da in diesem schmalen Part, da ist eben im Süden Lyme Regis und im Norden auf der anderen Küstenseite dann Dunster bzw. Minehead. Und das sind die drei gewandert. Anscheinend in mindestens 3 Tagen, vom 15. bis 17. Wobei sie ja auch mit dem Zug dann wieder heimfahren mussten. Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht super schnell. Kann also auch sein, dass sie das Ganze in 2 Tagen gemacht haben.
Oder ist das, wie viele Meilen waren das?
Das sind circa 50 Meilen, die mir hier angezeigt werden bei Google Maps. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, welchen Weg sie gegangen sind. Das wird jetzt sicher nicht das sein, was mir heute mit dem Auto vorgeschlagen wird.
Mit dem Auto ja sowieso nicht.
Nee, aber wenn ich Google Maps angebe, dann wird mir ja erstmal Auto angegeben. Genau, aber
du hättest ja den Wanderweg auswählen.
Ich habe auch den Wanderweg ausgewählt. Das sind dann entweder 47 Meilen, 48 Meilen oder 48 Meilen. Also je nachdem, wie sie halt auch gewandert sein werden.
Das sind also bei 50 Meilen sind wir bei etwa 80 Kilometer.
Genau, also schon echt eine Menge, egal wie rum sie gelaufen sein werden. Wir wissen aus diesem Tagebucheintrag, dass sie über die Quantock Hills gewandert sind. Die habe ich jetzt hier gerade auch mal reingeschmissen als Zwischenstopp. Das ist im Prinzip bei Taunton, heißt der Ort.
Mhm.
Das ist auch die Wanderroute, die mir heute über Taunton, genau. Die Quantock Hills sind nochmal ein Stück weiter nördlich. Ist auch wurscht. Es ist auf jeden Fall auch sowas wie Nationalpark heute und sieht sehr schön aus, den Bildern nach. Vielleicht sollten wir da mal Urlaub machen. Auf jeden Fall haben sie da noch über diese Hills noch ein bisschen einen Umweg genommen, vielleicht um es noch ein bisschen anstrengender zu machen.
Naja, also ein geübter Wanderer läuft 20 bis 25 Kilometer am Tag.
Mhm. Bei 80 ist das aber schon krass. Dann würdest du ja im Prinzip 4 Tage unterwegs sein.
Hängt natürlich immer davon ab, wie das Gelände ist, wie viel Gepäck ich dabei habe.
Ja.
Man kann auch 30 Kilometer am Tag schaffen, so rum.
Ich kann die Strecke auch in 30 Tagen laufen, ja.
Das auch.
Ich schaff das.
Wie gesagt, und wenn man dann ja jetzt nochmal runtergeht und sagen wir mal, es sind 45, weil man vielleicht ein bisschen Meilen, weil man, ich sag mal, noch ein bisschen Querfeld eingeht,
Macht
man sogar mal nur 40 Meilen raus, dann sind das 64 Kilometer.
Das ist auch ordentlich.
Bei 30 Kilometer am Tag ist das theoretisch stemmbar, aber ich gehe davon aus, dass sie 3 Tage unterwegs waren.
Und dann im April weißt du halt jetzt auch nicht, was das Wetter macht, ne?
Ja.
Also,
oder sie haben natürlich heimlich getrampt. Ne? Daumen raus.
Ich glaube nicht, dass er dann in sein Tagebuch aufgeschrieben hätte, dass es anstrengend war. Wobei, mit seinen Autoerfahrungen,
Ja, aber ich meine halt einfach nur, 30 Kilometer oder zwischen 20 und 30 Kilometer bei 60 bis 70 Kilometer Distanz sind 3 Tage am wahrscheinlichsten, weil 35 Kilometer am Tag sind wirklich...
Ja, also 3 oder 4 hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, der 17. ist ja bei Skull Hammond mit einem Fragezeichen versehen. Ja.
Ich hätte auch gesagt, ja, der 15. war ein...
Donnerstag,
Freitag, Samstag. Wenn er am Montag wieder in die Schule muss, waren es 3 Tage.
Ja, vielleicht. Das Ganze ist im Prinzip in der vorlesungsfreien Zeit.
Ach so.
Und daher passt das, weil alle 3 ja irgendwie Akademiker und also bei Owen Barfield ist es so und so. Der ist auch
irgendwas
noch,
mit Uni.
Ja, auch. Also er war auch Rechtsanwalt. Insofern müsste ich jetzt nachgucken, zu welcher Zeit er was gemacht hat. Owen Barfield hat sehr viel gemacht. Aber nehmen wir uns einfach mal vor, so, die haben sich da Zeit genommen dafür und wir wissen es nicht genau, aber es ist schon, egal ob du es in 3 oder 4 Tagen machst, das ist schon eine ordentliche Strecke einfach, die da zurücklegen.
Und du brauchst auch noch Wechselklamotten, Gepäck, also es ist ja nicht nur ich starte von hier aus und gehe
ja.
und kann abends meine eigene Dusche, eigenes Bett,
ja.
frische Klamotten anziehen, sondern ich habe ja auch die Verpflegung für unterwegs dabei.
Ja, ich meine, bei den dreien, so viel können wir ja schon mal spoilern, die sind alle drei Mitglieder der Inklings.
Ja, noch nicht.
Doch, seit ungefähr 1933 treffen sich die Inklings.
Echt?
Ja. Deswegen, dass ich...
Da habe ich gerade in meinem Kopf irgendwas durcheinander geschmissen.
Okay, hast du die irgendwie in die 40er verortet?
Ja, irgendwie okay. hatte ich sie eher abgespeichert erst nach der Hobbit-Veröffentlichung.
Mhm. Nee, also C.S. Lewis ist da schon auch irgendwie in diese ganze Hobbit-Geschichte auch schon involviert. Also schon bevor das mit Alan und Unwin losgeht. Wie dem auch sei, was ich sagen wollte in Bezug auf Inklings. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da aus dieser Wanderung vielleicht auch einen Pubcrawl draus gemacht haben. Und das vielleicht, also exhausting.
Ich bin dafür,
ja?
dass Sebastian, Jens und Tim
mhm.
einfach mal auf den Startpunkt gehen und die Strecke nachwandern und gucken, ah, wie viele Pubs gibt's, finden sie unterwegs. Nicht mit dem Auto, sie wandern.
Oh, darf ich mit?
Willst du die 30 Kilometer am Tag wandern?
Oh, eigentlich nicht. Aber ich hätte schon Bock auf die Strecke, weil irgendwie, also das sieht da landschaftlich schon alles, glaube ich, ziemlich schön aus. In Lyme Regis waren die drei auf jeden Fall letztes oder vorletztes Jahr. Das weiß ich, weil Lyme Regis ist für Tolkien kein unbekannter Ort. Da haben die schon öfters Urlaub gemacht als Familie, aber auch früher, als er noch klein war und so. Das ist kein unbekannter Ort und es kann gut sein, dass er das vorgeschlagen hat, dass das als Startpunkt irgendwie
aber
machen.
Jetzt lass mal weg. Was steht denn im Tagebuch von Tolkien?
Da steht eben drin, dass es exhausting war, also anstrengend. Kann natürlich auch Pubcrawl.
Ich meine im gesamten Tagebuch.
In dem gesamten Tagebuch. Alles. Von
ja,
vorn bis
ist
hinten.
Egal.
Ich habe keine Ahnung.
Ah.
Ich war leider noch nie in der Bodleian Library im Tolkien-Archiv und habe auch dieses Tagebuch noch nie zu Gesicht bekommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht. Ja, also das was...
Aber da steht nur drin, es war anstrengend.
Nein, also da steht, ich weiß nicht, ob das nur ein Auszug ist, was ich gefunden habe, oder ob das alles ist, was zu diesem Eintrag da ist. Da steht auf jeden Fall, Zitat, Tolkien takes an exhausting walking holiday with Owen Barfield and C.S. Lewis, walking coast to coast, starting at Lyme Regis, Dorset, through the Quantock Hills and ending at Minehead, Somerset. Zitat Ende. Das steht so in dieser Form auf der Website von Owen Barfields Nachlass. Das ist eine ziemlich coole Website. Ein neues Rabbit Hole, das sich auftut, nur als Warnung. Da gibt es dann so Abzweigungen in diesem Loch, wo man dann weiterrutschen kann. Und da heißt es halt einfach From Tolkien's Diary, April 1937 und dann das, was ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, Tolkien selber wird ja nicht in sein Tagebuch geschrieben haben, Tolkien takes an exhaust, weißt du, also er schreibt ja nicht von sich selber in der dritten Person. Deswegen wird da vielleicht sowas drinstehen. Ich glaube nicht, dass Tolkien mit der wenigen Zeit, also mit der Zeit, die er hatte, mit dem, womit er sie gefüllt hat mit den 100.000 Sachen, glaube ich nicht, dass er sich hinsetzt und schreibt, liebes Tagebuch, heute war ein schöner Tag, denn
ich bin jetzt komplett
ganz,
lost.
Ja, ganz kurz. Ich vermute, dass er in seinem Tagebuch wirklich auch nur stichpunktartig festgehalten haben wird. Vielleicht ein bisschen telegrammartig. Und vielleicht steht da wirklich nur Exhausting Walking Holiday, Owen Barfield, C.S. Lewis, Startpunkt Lyme Regis in Dorset, über Quantock Hills und Endpunkt Minehead in Somerset.
Für mich klang es jetzt die ganze Zeit so, du liest aus einem Scan, Fotografie, wie auch immer.
Nein, leider nicht.
Stopp.
Ja.
Das war so, wie du es mir vermittelt hast. Ja. Ich bin davon, darum war ich irritiert.
Ach so, sorry, das tut mir leid. Nein, leider nicht.
Also, es muss ja nicht leid tun. Ja. Ne, die Sendung läuft ja noch. Also für alle, die sich jetzt da draußen schon drauf gefreut haben.
Ah.
Wir kriegen keinen direkten Einblick in Tolkiens Tagebuch. Noch nicht. Also es geht darum, wir wissen, Tolkien hat ein Tagebuch geführt und diese Person wusste das. Kannte vielleicht auch den Eintrag und hat ihn einfach in seine eigenen Worten zusammengefasst.
Davon gehe ich aus.
Okay.
Scull und Hammond zitieren auch immer mal wieder oder verweisen auf diese Tagebücher. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die auch gelesen haben werden oder zumindest so tiefgreifende Einblicke gehabt haben, dass sie halt damit arbeiten können. Was ja auch sinnvoll ist, wenn man eine Chronology zu Tolkiens Leben aufbaut. Und das als Buch rausbringt, Und es gibt Tagebücher, dass man da vielleicht ja auch mal reinguckt, was hat er an dem und dem Tag gemacht. Genau. Also, das ist jedenfalls, was wir auf der Seite von Owen Barfields Nachlass haben. Dort ist übrigens auch eine kleine Karte verzeichnet. Und auf dieser Karte von diesem westlichen Zipfel, den wir gerade so kompliziert versucht haben zu umschreiben, da ist auch die Wanderroute eingezeichnet. Und da sind dann auch die Quantum Kills markiert und so. Und dann kann man sehen, wie die da gewandert sind. Gut.
Hast du sonst noch ein Rabbit Hole, das du mit uns besichtigen möchtest?
Ja, also nein, eigentlich. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gerade die richtige Zeit dafür ist. Aber ich weiß nicht, ob wir sonst nochmal darauf zu sprechen kommen oder ob uns die Briefe eine ganz andere Richtung schicken werden und es nie wieder erwähnt werden wird. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Deswegen mache ich es einfach jetzt. Und wenn es dann später doch nochmal auftaucht, kann ich auf die Annika von heute verweisen, was die erzählt hat. Und zwar gibt es in der Bodleian Library nicht nur Tagebücher und Dokumente und Sachen von Tolkien, sondern auch von Owen Barfield. Und zwar gibt es da die Owen Barfield Papers. Und da gibt es einen Eintrag vom April 1938, also genau ein Jahr später von da, wo wir jetzt gerade sind. Und da waren die drei, Owen Barfield, Tolkien und Lewis, wohl auch wieder gemeinsam wandern. Diesmal durch Hampshire. Da hat Tolkien ein Examen für die anderen beiden aufgestellt. Also natürlich so als Witz oder wie sagt man so ein... Ja,
ein kurioses Käsefakten, ein kurioses Käsekorrelationsquiz.
Ich glaube nicht ganz.
Wer die Anspielung nicht versteht, empfehle ich die Folge 206 des Tollcast zu hören, in dem Jonas interessante Käsefakten und ihre Korrelation rausgesucht hat.
Genau, sehr, sehr, sehr cool.
Natürlich wie immer mit Tolkien-Bezug.
Ja, absolut. Und es ist so schön. Habt ihr wirklich toll gemacht. Gut, zurück zu Owen Barfield. Während sie im April 1938 auf dieser Walking Tour durch Hampshire waren, macht Tolkien ein humorvolles Examen. Wie sagt man denn da? Man sagt doch nicht Witzexamen.
Ich weiß doch nicht, warum du dich an den Begriff Examen so aufhängst. Mach doch einfach eine Schnitzeljagd.
Nee, ist es nicht. Es ist wirklich ein Test. Ich suche ein Wort für Witz. Also
Humor.
Ja. Nein, wie sagt man denn?
Fun.
Fake. Also weißt du, wenn man irgendwie was aus Spaß macht. Ein Spaßexamen. Nee, Spaßexamen. Also es gibt, ich weiß, es regt mich gerade wahnsinnig auf und ich hänge mich zu sehr dran auf. Aber es gibt ein Wort, das beschreibt, wenn man etwas halt aus Jux und Tollerei macht. Aber es halt nicht ernst gemeint ist, sondern halt unernst. Ja. Und das macht halt Tolkien als Examen für seine zwei Mitwanderer, Owen Barfield und C.S. Lewis. Und da sind halt zum Beispiel vier Fragen halt auch dabei von 12, die halt sich direkt auf Barfields Werk beziehen.
Ich glaube, den Begriff, den du suchst, heißt Staatsexamen.
Oh, müssen wir das schneiden? Das war sehr böse. Nein, das meinte ich definitiv nicht. Ich meinte eher, so wie wenn Kinder irgendwas halt so erfinden oder machen oder... Oh, wetten, mir fällt das auf, sobald wir aufgehört haben aufzuzeichnen.
Ich bezweifle es, weil es wurmt dich schon den ganzen Tag.
Ja, und deswegen macht es mich noch, aber ich kann es auch nicht googeln, ich habe es schon versucht, ich weiß nicht, was ich googeln soll. Wurscht. Jedenfalls ist dieses, ich könnte auch mal gucken, was Spoof eigentlich auf Deutsch übersetzt wird, als Parodie zum Beispiel oder Aprilscherz-Verulkung. Also ein
Verulkungsex.
Genau. Ein Ulk-Examen. Ja, also das ist halt im Prinzip eine Parodie für Wallhornung, weil halt, ne, Professoren und so weiter. Egal. Auf jeden Fall auf dieser tollen Seite von Owen Barfields Nachlass, da sind diese zwei, also Vorder- und Rückseite wird das sein, nehme ich an, sind da auch zu sehen. Also das kannst du lesen. Da siehst du auch Tolkiens Handschrift. Das ist ganz eindeutig. Das ist halt ziemlich cool. Fand ich sehr, sehr schön.
Und wie sind die Fragen?
Ich kann gerade jetzt auf Anhieb nicht alles lesen, aber zum Beispiel die Fragen, die sich auf Barfield beziehen, ist eine Frage, welches sind die fünf Hauptschwächen von Orpheus? Das ist ein Stück, das Owen Barfield 1937 geschrieben hat.
Oha.
Ja, also da siehst du schon, da ist die hatten sich richtig gern, sonst wären sie nicht zusammen solche Wanderungen gegangen. Diskutieren Sie die Verwendung und den Missbrauch der Viole de Gambon, der silbernen Trompete, des Englischhorns und des Kuckuckshorns im Orchester. Ja, so habe ich auch geguckt. Vergleichen Sie Poetic Diction, das ist das Hauptwerk von Owen Barfield. Ja, also es ist schon irgendwie sehr witzig und es ist auf Hotelpapier. Also so, wie sagt man, Briefpapier vom Hotel, vom Red Lion Hotel in Basingstoke in Hants geschrieben. Also auch wieder ein Indiz, wo sie waren. Und das Ganze ist überschrieben als Examenspapier vom College of the Cretaceous Perambulators. Und das ist ein Kaninchenloch, aus dem ich so schnell nicht wieder rausgefunden habe, weil das total schwierig zu übersetzen ist, weil es natürlich so eine Wortneuschöpfung à la Tolkien ist. Oder ich weiß nicht, ob die drei sich vorher schon so genannt haben. Aber das scheint eine Bezeichnung für diese Wandertruppe zu sein von den dreien.
Okay.
Perambulators wird mir übersetzt mit Perambulatoren oder Perambulatorien oder noch im Angebot Perambulanzen.
Was mir alles nicht sagt.
Mir auch nicht. Wenn man das Ganze noch weiter übersetzen lässt und noch ein bisschen weiter forscht, dann kommt sowas wie Kinderwagen raus oder Spaziergänger. Ich nehme also an, es wird irgendein sehr kompliziertes Wort für Wanderer gewesen sein.
Mensch mit Kinderwagen vor sich her schiebendes Kind.
Und Cretaceous kann übersetzt werden mit Kreidezeit oder mit Kreidehaltig oder mit Kretazeisch. Was auch immer das sein mag. Oder kreidig. Jetzt kann es natürlich auf die Kreidefelsen von England verweisen, was aber irgendwie in dem Zusammenhang nur bedingten Sinn ergibt. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber du kennst mich und du weißt, wenn ich sowas finde, dann will ich es genau wissen und es hat mich ein bisschen aufgehangen, dass ich da nicht weitergekommen bin. Das der Vollständigkeit halber, ich fand es einen coolen Funfact am Rande, auch wenn es jetzt ein Jahr später ist, aber es sind die gleichen Leute, die zusammen wandern und ein bisschen hobbitmäßig so auf kleines Abenteuer gehen. Ja, das dazu. Auf der Seite von Owen Barfield übrigens gibt es eine Seite zu Owen Barfield und Tolkien. Da finden sich diese ganzen Sachen. Und Owen Barfield und C.S. Lewis.
Wie immer alle Links in den Shownotes. Genau. Hast du denn noch was zum Brief?
Ja, das hat ja alles mit dem Brief zu tun.
Nein, ich meinte, hast du sonst noch was zum Brief?
Lass mich nachschauen. Nein, ich glaube tatsächlich, das war's. Ich habe da noch was zu den erwähnten Personen.
Da kommen wir gleich zu. Als erstes sind, was ist neu in dieser aktuellen Ausgabe? Wie immer, alles.
Alles.
Und dann darfst du jetzt zu den erwähnten Personen kommen, Annika.
Juhu.
Und denk dran, die Person, die wir schon hatten, in kürzester Form.
Okay. P. Punkt bezieht sich auf Priscilla Mary Ann Royal Tolkien, Ronalds und Ediths viertes Kind und einzige Tochter.
Punkt.
Punkt. The Boys.
Nee, nur Boys.
And Boys, genau. Vermutlich.
Nächstes ist nicht ihr Freund damit gemeint.
Nächstes Rabbit Hole. Naja, das ist wirklich ein ganz kleines Löchlein, aber ich habe trotzdem nachgeschaut, weil ich natürlich als erstes dachte, klar sind alle ihre drei Brüder gemeint. John Francis Royal Tolkien, Michael Hilary Royal Tolkien und Christopher John Royal Tolkien. Dann dachte ich mir, Moment mal, John und Michael sind ja auf dem Internat, die sind ja gar nicht mehr zu Hause. Aber dann wäre es ja nicht And Boys, sondern dann wäre ja nur Christopher gemeint. Dann dachte ich, ah, vielleicht nur Michael und Christopher, weil vielleicht ist ja Michael gerade irgendwie ferienmäßig, Ostern, was weiß ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann Ostern 37 war. Das Rabbit Hole habe ich mir gespart. Aber dann habe ich nachgeguckt, wo war denn John zu dieser Zeit? Und der hat in Oxford studiert, also kann sein, dass er auch zu Hause war. Also vielleicht sind alle drei gemeint. Gut, dann haben wir noch erwähnte Person im Vorwort oder in der Einordnung von Carpenter zum Brief, C.S. Lewis. Gemeint ist Cliff Staples Lewis, hat gelebt von 1898 bis 1963, wurde von seinen Freunden Jack genannt. Warum auch nicht? Von Cliff Staples naheliegendster Name, war ein irischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, lehrte am Magdalen College der University of Oxford und hatte den Lehrstuhl für englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance an der University of Cambridge inne. Der hat also in Oxford und in Cambridge gelehrt. Oh, ganz schlimmer Fing.
Taucht er jetzt zum ersten Mal auf?
Ja, der taucht hier zum ersten Mal auf, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube nicht, dass wir vorher... da müsste ich nachgucken. Ich mache mal weiter und tue so, als wäre nichts gewesen. Vor allem im angloamerikanischen Raum ist C.S. Lewis bekannt für seine inzwischen auch verfilmte Kinderbuchserie Die Chroniken von Narnia. Er ist einer der einflussreichsten christlichen Apologeten der Neuzeit. Tolkien und Lewis verband eine jahrelange enge Freundschaft und gegenseitig beeinflussten sie sich literarisch sehr. Und dass sie zusammen halt auch inklingsmäßig unterwegs waren und sich literarisch beeinflusst haben, das zeigen auch die Hommages, keine Ahnung, wie der Plural von Hommage richtig gebildet wird, in ihren jeweiligen Werken. Und zwar taucht Tolkien sozusagen in Narnia auf und Lewis taucht in Mittelerde auf.
Gabba Gandalf.
Nein, nicht ganz. Während Tolkien in Form des ehrwürdigen älteren Professors in den Narnia-Büchern, zu dem die Kinder geschickt werden, weil der Luftangriff auf London bevorsteht, auftaucht, der halt sehr gediegen daherkommt, Tweedjackets trägt und so, ne, sehr erwachsen ist, taucht Lewis als Baum auf. Und zwar gehen wir davon aus, dass die Figur von Baumbart halt auf Lewis basiert und das halt so Tolkien zum Arsch hat, seinen guten Freund Jack.
Den Baumschubser.
Genau. Dann zwar nicht direkt im Brief und auch nicht also im Werk von Carpenter erwähnt, aber da wir wissen, dass Owen Barfield auch dabei war, finde ich, muss man ihn hier zu den erwähnten Personen auf jeden Fall auch dazu tun.
Wir können ja nichts dafür, dass Carpenter und Christopher geschlammt haben.
Tja, wir tun es jedenfalls nicht. Wir sind sehr akkurat. Arthur Owen Barfield, heißt er nämlich eigentlich, ist 1898 auch geboren und 1997 gestorben. Er ist 99 Jahre alt geworden. Richtig cool. Er war Philosoph, Sprachwissenschaftler, Rechtsanwalt, Schriftsteller und Mitglied der Inklings. Und ihn und C.S. Lewis verband seit dem Studium eine besonders enge Freundschaft. Die haben sich 1919 im Studium kennengelernt und angefreundet. Und Tolkien und Barfield lernten sich dann in den späten 1920er Jahren durch C.S. Lewis kennen. Der Vollständigkeit halber, Lewis und Tolkien lernen sich ungefähr 1926 kennen. Und Tolkien war sehr angetan von Barfields linguistischen Ansichten, unter anderem etwa zur Einheit von Bedeutung und Klang. Also wie die Bedeutung und der Klang eines Wortes zusammen gehören. Und das fand der Linguist Tolkien natürlich total super, dass das jemand anders auch noch so sieht. Und es gibt eine Hommage an Barfield im Hobbit, das nur als klitzekleiner Ausblick, da verrate ich jetzt nicht mehr dazu, denn darauf kommen wir dann in Brief Nummer 15 zu sprechen.
Oha.
Ja, ich freue mich schon. Genau, das war's zu den erwähnten Personen im Werk.
Alles klar. Und kommen wir dann zur historischen Einordnung. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal in unserer Zeitlinie bis zum 1. April.
Genau. Das heißt, der Abschnitt, den wir jetzt untersucht haben, ist vom 11. März bis zum 1. April. Möchtest du mit Tolkiens?
Nein, also wir machen immer erst.
Ah ja, okay. Gut, ich habe auch nur zwei Sachen, die ich relevant empfunden habe. Und zwar am 15. März 1937 ist der Todestag von H.P. Lovecraft. Der ist 1890 geboren. Das fand ich interessant. Ich hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich dachte, dass Tolkien und Lovecraft sich länger in ihrer Zeit überschnitten hätten. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der so früh gestorben ist. Am 21. März wird die Enzyklika, eine Art Rundschreiben von Papst Pius XI., veröffentlicht mit dem Titel Mit brennender Sorge. Es ist bis heute die einzige Enzyklika von einem Papst, die auf Deutsch verfasst wurde. Daran hat sich, das ist die einzige, daran hat sich bislang noch nichts geändert.
Auch hier nicht als Deutschland Papst war?
Nein.
Krass.
Bis heute die einzige in deutscher Sprache veröffentlichte Enzyklika. Darin schreibt Papst Pius XI., wie der Titel schon, ne, mit brennender Sorge, beschreibt er halt, wie die römisch-katholische Kirche halt von den Nationalsozialisten bedrängt wird und er verurteilt die NS-Politik und Ideologie. Also 1937, ne, sind die schon seit 4 Jahren an der Macht. Das ist schon ziemlich mutig und gewagt. Das hat natürlich krasse Konsequenzen.
Ja.
Es kommt zu Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, also weil das halt auch in den Kirchen, es ist ja vom Papst, ne, als, ich nenne es jetzt mal Rundschreiben, verschickt worden. Das heißt, die Kirchen werden das ja auch ihren Mitgliedern vorstellen und besprechen und behandeln. 12 Druckereien, die das Ganze gedruckt haben und der Verlag werden einfach enteignet, also ohne Schadensersatz oder, also nicht Schadensersatz, wie sagt man?
Kompensation.
Genau, einfach enteignet. Klöster, Bekenntnisschulen, theologische Fakultäten, theologische Hochschulen müssen schließen. Als Folge dessen und was dann auch daraus resultiert, dass die Nationalsozialisten eben beschließen, dass die Kirche von der Erziehung von Jugendlichen ausgeschlossen werden muss. Also dass da nichts mehr kirchlich irgendwie an die Kinder und Jugendlichen herangetreten werden kann. Und das führt dann später dazu, dass zum Beispiel katholische Privatschulen aufgelöst werden und staatlich übernommen werden, die Schulen. Also dass die Kirche da komplett rausgezogen wird aus der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Also ziemlich große Tragweite, die das Ganze hat. Auch später dann noch. Und das ist eben am 21.03.1937.
Ich habe mir Tolkiens Welt angeschaut und da scheint es sich alles nur um ein großes Thema zu drehen. Den Herrn der Ringe.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Es ist relativ viel, was da auch an Korrespondenz, also wieder ganz viele Briefe, die uns nicht vorliegen, ist. Und ich hatte es in der letzten Folge ja schon thematisiert oder ich dachte, ich hätte es da gelesen, aber da ich Brief 11, B und C gleichzeitig oder nacheinander aufbereitet habe, hatte ich das durcheinander geschmissen, weil jetzt ist es mit dem Thema Druck der Buchstaben, also wer nochmal eine kurze Exkursion haben möchte, wie der Buchdruck seinerzeit funktioniert hat, hört euch auf jeden Fall die Folge zum Brief Nummer 11b an. Tolkien bekam am 23. März einen Brief von...
Am 21. März, lass mich raten.
23. Firth? Genau, C. Firth. Und er bestätigt, dass ihm definitiv Korrekturabzüge der am stärksten überarbeiteten Abschnitten aus Der Hobbit zugesandt werden. Die Druckerei könnte jedoch vorziehen, das gesamte Buch neu zu setzen. Und wir wissen ja, was das bedeutet.
Ach herrje.
Da Tolkiens Korrekturen die üblichen Autorenfreigaben übersteigen könnten.
Tolkien mal wieder, ey. Ja. Ich habe da noch ein paar kleine Änderungen.
Es sei bedauerlich, dass Allen und Unwin nicht erkannt hätten, dass das Typoskript, das Miss Dagnall Tolkien überredet hatte einzusenden, nie wirklich für den Druck ohne weitere Überarbeitung gedacht war.
Ah, was er ja auch schrieb, dass er sich das Manuskript, dass er das hätte vorher bearbeiten sollen.
Ja.
Ah, je.
Und es ging ja eigentlich nur drum, ne, schick das mal ein, taugt das was.
Ja.
Und so, ja, nehmen wir so. Und dann...
Oh.
Ich will auch nicht wissen, was das für... Also wie gesagt, so ein komplettes Buch neu zu setzen. Wie gesagt, wir hatten das mit den ganzen... Es muss nochmal komplett abgetippt werden. Und wenn du es nochmal neu abtippst, dann fangen ja auch alle Korrekturschleifen wieder von vorne an.
Ich spoiler mal nicht, ob das passieren wird oder nicht.
Okay, wir machen erstmal weiter, weil ich spoiler, weil ich löse es gleich eh auf.
Okay, gut.
Außerdem kommt der Hinweis, dass die Vorsatzblätter die gleichen Farben haben müssen. Tolkien würde Wilderland gerne in Schwarz und Blau sehen und Firth stimmt Tolkien zu, dass Schwarz und Rot besser wäre, was aber nicht funktioniert, da sie halt eben die gleichen Farben haben müssen. Die Runen, die im Korrekturabzug undeutlich waren, in einem gescheiterten Versuch, die Mondbuchstaben anzudeuten, das hatten wir auch schon in den ein oder anderen Briefen, werden durch eine sorgfältig gezeichnete Version ersetzt, die Tolkien ihnen zurückgeschickt hatte. Genau, das Ganze dann in Schwarz und Rot und ohne Halbtoneffekte etc. pp., so wie wir es dann ja auch im Endeffekt kennen. Hier auch nochmal, hatten wir auch in dem 11b thematisiert, der Schutzumschlag. Alan und Unwin hofft nämlich, dass Tolkien ein Schutzumschlagdesign für den Hobbit entwerfen kann. Darum hatte er ja im letzten Brief gefragt. Aber dies habe keine Priorität, da noch die überarbeitenden Korrekturauszüge stehen müssten.
Oh je.
Am 30. März schreibt Tolkien dann an Firth zurück, wieder einen Brief, der uns fehlt. Der andere war ja an Tolkien adressiert. Er hoffe, dass ihm die überarbeiteten Korrekturabzüge von der Hobbit während der Ferien, die am 24. April enden, zugesandt werden. Er wird versuchen, ein Schutzumschlagdesign für das Buch zu entwerfen. 31. März, der letzte Eintrag. Wieder schreibt jemand Tolkien, wieder ein C.A. Furth. Und zwar schreibt er an Tolkien und sendet mit Verspätung eine Zeichnung aus der Hobbit zurück. Und sie enthält eine leicht niederschmetternde Nachricht für alle. Der Drucker setzt das gesamte Buch neu. Sie hoffen, Tolkien am Wochenende des 3. und 4. Aprils einige der überarbeiteten Korrekturabzüge zuzusenden und bis etwa 7. April alle Abzüge bereitzustellen.
Eieiei. Ja, ganz schön aufregend.
Was würdest du jetzt spoilern oder hat sich das damit jetzt erübrigt?
Das hebe ich mir auf. Es ist viel lustiger.
Viel lustiger?
Ja.
Welchen Brief?
Demnächst.
Dieses Jahr noch?
Ja.
Gut, also da ist auf jeden Fall ordentlich Druck auf dem Kessel.
Ja, aber ich finde das so cool, dass halt wir ja jetzt auch von deinem Kaninchenloch profitieren, in das du letzte Folge reingefallen bist mit der ganzen Druckerpressen-Geschichte. Weil das halt schon einfach nochmal so ein Licht einfach auf diese Sachen wirft und halt, ne, man halt einfach ein anderes Verständnis so ein bisschen dafür hat. Halt einmal die Arbeit, die Mühe, die da reinfließt, aber halt auch, was das gekostet haben mag dann in der Zeit.
Also für das Blei ist das egal, weil die wird einfach eingeschmolzen und werden neue Buchstaben. Ja, ja. Aber
ich meine, auch Papier ist ja super teuer in dieser Zeit schon. Wird ja dann noch viel schlimmer nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ich meine, rumgelegen hat das jetzt halt auch nicht. Und wenn sie ja Tolkien die Proofscripts ja schicken, ist das ja irgendwie gedruckt worden. Ja. Also das haben sie ja alles schon, ne?
Ja, aber wie gesagt, allein, also wir hatten es ja über den Schriftgießer in der letzten
Schriftgießer, Brief. Was für ein schönes.
Und da meinte er, ich glaube, da war so die Aussage, je nachdem, welches Verfahren man nutzt.
In einem der Videos, die du empfohlen hattest.
Genau, über den Schriftgießer von 1993, dass man für so einen Schriftsatz, den man für so ein Buch braucht, eine Person je nach Art des Verfahrens bis zu einem Jahr sitzt. Das wird natürlich 1937 hoffentlich schon wieder viel maschineller produziert worden sein, aber du musst ja auch, und das muss man sich ja auch überlegen, jeder Buchstabe im Hobbit, im alten Hobbit, ist ein individuell angefertigter Stempel.
Oh.
Natürlich aus einer Vorlage gepresst, aber theoretisch kann jedes A ein leicht anderes A sein. Und jedes A taucht nur ein einziges Mal in diesem Buch auf. Wenn du also 40 A's auf einer Seite hast, wurde 40 Mal der Buchstabe A produziert. Und das ist ja wirklich, also wir reden hier ja wirklich von etwas Haptischem. Ein A zum Festhalten.
Oh, ich finde das gerade so schön.
Und
ich werde mir gleich nochmal die erste Ausgabe in die Hände nehmen und mir das anschauen. Das ganz anders wertschätzen nochmal. Schön.
Mach das. Und wie gesagt, das ist so wirklich jeder Buchstabe. Und das spricht dann ja auch für die Perfektion, dass man das dann irgendwann auch gar nicht mehr gesehen hat.
Mhm.
Also, dass jedes A wirklich aussah wie ein anderes. Ein A gleichte dem anderen.
Ja, was?
Oder B oder C. Und wie gesagt, ich finde, das ist ja noch das Faszinierendste, wirklich mit einem Setzkasten die Wörter spiegel, und das ist ja auch noch, ne, die Buchstaben sind ja spiegelverkehrt.
Das heißt, du musst ja komplett umdenken.
Du musst den kompletten Satz spiegelverkehrt schreiben und dann redest du vom Hobbit. Und wenn wir dann bei dem Herrn der Ringe sind, dann gucke ich mal, inwieweit sie da vielleicht schon auf die großen Druckereien, Druckmaschinen umgestellt haben.
Mhm.
Aber auch wenn du so ein Hobbit-Buch hast, ich weiß nicht, wie viele Seiten mit wie vielen Buchstaben der hat. Wenn du überlegst, die hatte theoretisch, jeder Buchstabe wurde einzeln in die Hand genommen. Das gibt einfach nochmal so ein komplett anderes Wertegefühl. Ich hatte ja auch, es tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen aushole, ich hatte ja auch im letzten Brief, wir packen euch die Links einfach jetzt hier und einfach nochmal runter rein.
Ich wollte gerade sagen,
über das Unternehmen aus den USA und das ja nochmal so komplett auch die Buchstaben selbst produziert etc. pp. Wir haben Bücher hier stehen, die sind über 100 Jahre alt. Die haben eine vernünftige, die sind aus wie neu.
Ja.
Die sind pfleglich behandelt worden, aber die sind auch einfach stabil gebaut. Wenn man sich teilweise heute Bücher anguckt.
Gerade aus den USA.
Egal. Also,
gerade da bei den Taschenbüchern fällt es enorm auf. Die fallen dir teilweise, wenn du die wirklich ordentlich liest, dann fallen dir die auseinander. Das ist richtig krass.
Und dieses Unternehmen ist halt auch sehr bedacht auf, wie gesagt, hochwertige Bücher. Okay. Und da merkt man halt einfach nochmal den Unterschied zwischen einer vernünftigen Erstausgabe oder einem Buch aus den 1930ern, 1940ern und den Büchern, die halt heute produziert werden, selbst wenn es Hardcover-Bücher sind.
Das, was mir gerade noch einfällt, da könnten wir auch nochmal reingucken. Es gibt ja von Rainer Unwin rausgegeben, den George Allen and Unwin A Remembrancer Band, wo wir ja auch reingeschaut haben mit dieser ganzen Susan Degner-Geschichte und so. Und da geht es ja halt eben auch um diese Verlagsgeschichte im Kern oder in der Hauptsache. Ob da vielleicht auch was zu den Druckprozessen drinstehen könnte, da könnten wir nochmal reinschauen mit dem Aspekt.
Ich würde aber sagen, dass wir zum Fazit dieser Postkarte kommen.
Ja.
Was sagst du?
Also ich dachte ja fälschlicherweise, vielleicht sollte ich mir das einfach abgewöhnen.
Die kürzesten werden die längsten sein.
Ist ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt schon beschäftigt sind mit dieser Folge, aber auf jeden Fall länger, als wir dachten, bei irgendwie 4-5 Sätzen.
Bei einer Postkarte.
Bei einer Postkarte. Und ich dachte mir noch, wir haben ja extra, das kann man ja auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen, wir haben ja extra 11b und 11c jetzt an einem Tag aufgenommen, weil wir uns ja dachten, in dem einen steht inhaltlich nicht so wahnsinnig viel drin und der andere ist super kurz. Das kriegen wir auf jeden Fall locker an einem Tag hin. Ich war jetzt heute eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Also ich habe jetzt vormittags auch ein bisschen was anderes gemacht, ist ja egal, aber es ist jetzt echt viel Zeit drauf gegangen. Man beißt sich dann halt irgendwie so fest, man will es dann ja wissen. Und ich fand es halt cool, wie viel halt dann trotzdem rauszufinden war aus den paar Sätzen, die wir haben. Und dann halt ne, noch mit ein bisschen Hintergrundrecherche hier und da und dort. Ja, aber halt auch spannend mit den abgekürzten Namen zum Beispiel. Also das war jetzt was, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja, okay, gut, so eine Marotte von Tolkien halt. Aber dass das halt vielleicht mit der Länge zu tun haben könnte oder mit, dass es halt öffentlich verschickt und nicht in einem Briefumschlag, dass ihnen das vielleicht halt auch schon nochmal irgendwie, dass er da so sensibilisiert ist, so vielleicht auch unterbewusst. Darauf hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht geachtet und ich finde das mega cool. Also danke
dafür. Darum ist es ja auch gut, dass wir aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln
auf
so einen Brief blicken.
Wie ist denn dein Fazit? Wie geht's dir?
Ziemlich viele Nebenkriegsschauplätze.
Naja.
Ich kann absolut nachvollziehen, warum dieser Brief nicht abgedruckt wurde in der ersten Version.
Mhm.
Ich halte ihn eigentlich sogar für die überarbeitete Version gut. Also er war da, aber ich verstehe nicht, warum dieser Brief überhaupt in der Auswahl drin war.
Okay.
Also ja, er ist schön. Dann sehe ich aber, wenn wir immer Skull und Hammond neben dran legen, welche Briefe da sonst noch hinterher. Da waren jetzt schon ganz andere Briefe, die Tolkien-Geschichte. Klar, wir wissen nicht, ob die immer alle in Gänze existieren, aber Skull und Hammond haben ja auch sehr ausführlich daraus berichtet. Da war ein Brief, wo ich gesagt hätte, die hätte ich persönlich dem Vorzug gegeben. Es ist halt ein netter Blick auf Tolkien, so aus Familienseite mal losgelöst von diesem ganzen Hobbit-Trouble, sonst sind wir ja doch gerade sehr Hobbit-lastig.
Mhm.
Aber ja, wir haben ihn jetzt besprochen.
Ja.
Er hat Spaß, also du hast deinen Rabbit Hole dieses Mal, ich hatte mein letztes Mal. Hoffentlich fahren wir nicht bei Brief 12 beide im Rabbit Hole.
Es kann passieren.
Aber
ich finde es halt schön, weil du sagst, du hättest ihn wahrscheinlich so oder so rausgelassen oder verstehst nicht, warum er überhaupt drin ist. Ich finde es halt total cool, auch zu sehen, er ist halt nicht einfach nur Professor in Oxford, er ist nicht nur Schriftsteller des Hobbits, er ist nicht nur, weißt du, sondern er ist auch Familienvater, er geht auf Wanderungen mit seinen Freunden, so das.
Ja, aber das geht für mich aus diesem, das ist ja mein Punkt, das geht aus diesem Text in der Form für mich nicht klar genug hervor.
Okay.
Also da hatte er Briefe mit seinen Kids, dass er ein liebender Familienvater ist, kein Thema.
Ja, ja.
Das hatten wir in anderen Briefen noch und nöcher und werden wir auch noch haben. Hier steht ja im Prinzip, blöd gesagt, in diesem Brief, sind angekommen, haben uns die Kirche angeguckt, aber das Schloss nicht. Ich schreibe diese Zeilen, während ich hier sitze. Also das ist so eine Postkarte vom...
Ja.
Von, ich sitze am Strand, wir waren vorhin lecker Eis essen. Döner gab es nicht. Guck mal, wo das X ist, da sitze ich, ich winke.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist da in Dunster an diesem Yarn Market, in diesem Rondell.
Da sind täglich wahrscheinlich 100.000 Trillionen Menschen.
Ja, aber du könntest einer davon sein und Tolkien saß da auch. Ist das nicht cool? Und ohne diese Postkarte wüssten wir das vielleicht überhaupt gar nicht.
Hatten
wir
es nicht hier drüber oder war das in einer der anderen Podcasts, die ich betreue?
Was denn?
Ich glaube, das war der Tollcast, weil ich glaube, einer der Sendungstitelvorschlag war, ich saß auf dem gleichen Klo wie...
Ja. Wie Tolkien.
Ja, also genau. Ich muss die 204 gewesen sein.
Das war auf jeden Fall die...
Mit dem Oxford, also mit dem Child and Eagle.
Eagle and Child.
Eagle and Child.
Ja.
Coverbild, das ist die 204.
Ja, wo wir zu dritt waren mit Jonas, weil Marie und Johnny ausgefallen sind. Ja.
Da geht es halt einfach darum, dass wir uns darüber ausgetauscht hatten, dass so manche Orte so emotionale Sachen haben, die aber irgendwie nicht greifbar sind, die auch absolut unlogisch sind. Und dann schrieb auch irgendjemand im Chat, oh, Moment, ich könnte sein, dass ich auf dem gleichen Klo war wie XYZ. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also je nachdem, wenn man sich den gleichen Gefühl... Also das ist jetzt nicht Tolkiens Grab, ja, kein Thema. Tolkiens Geburts- oder Lebenshaus, kein Thema. Aber nur weil halt irgendjemand da vor fast 100 Jahren saß und einen Brief für seine Kids geschrieben hat. Also darum sage ich ja nur für mich.
Ja, ja.
Und mein Interesse, und da kommen wir wieder bei der Ausgangsfrage, für wen ist dieses Buch gedacht? Was ist Sinn und Zweck dieses Buches?
Und was ist Sinn und Zweck dieses Podcasts?
Dass ich endlich die Briefe lese.
Ja, das auch. Aber ich meine nur, es ist halt, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Sebastian, Tim und Jens nimmst, die halt eine Rundreise durch England auf Tolkiens Spuren begonnen haben und die dann natürlich wissen wollen, wo war er denn so überall? Die waren natürlich in Lyme Regis, weil da war Tolkien öfter. Das bietet sich total an und ist ja auch sehr schön da. Aber ich weiß jetzt nicht, müsste ich mal fragen, ob die halt raufgefahren sind nach Somerset zum Beispiel. Ob die in Dunster waren, ob die in Minehead waren. Also das sind halt so Sachen, weißt du, dass ich... Natürlich sind das Kleinigkeiten. Da war der halt mal auf Wanderung mit seinen zwei Freunden.
Aber dafür brauche ich diesen Brief nicht.
Doch, weil sonst wüsstest du das vielleicht gar nicht.
Nochmal.
Ja.
Dafür brauche ich... ein 08, es tut mir leid für alle, die da draußen sich jetzt angesprochen fühlen, das ist nicht diskreditierend gemeint. Das ist für den geneigten, ich interessiere mich über Tolkien und Co-Leser, der nicht auf Wanderschaft ist, der nicht Schritte Tolkien nachgehen möchte, sondern einfach ein bisschen Background, ist das irrelevant.
Ja, das sehe ich ein.
Selbst wir zwei sind ja nicht auf der Spur, wie es die drei Personen, die du gerade genannt hast, sind, wo wir jetzt eine Rundreise machen und Tolkien Schritte, wäre natürlich mal geil. Aber selbst wir, die uns ja intensiv hiermit beschäftigen.
Ja. Aber wir machen es ehrlich gesagt deshalb nicht, weil uns einfach die Zeit fehlt. Sonst hätten wir das
schlecht. Es reizt mich auch einfach.
Echt?
Nicht.
Mich schon. Okay.
Also ja, also wir schweifen gerade total ab.
Ja, mega. Aber ist doch auch mal schön.
Es ist doch auch so, egal wie es aussah, andersrum, wenn wir da hinkommen, werden wir niemals das sehen, das erleben, das Feeling haben, wie es Tolkien gehabt haben möchte. Das ist halt einfach, selbst der Platz im Universum ist nicht mehr der gleiche, weil sich in der Zeit einfach die Milchstraße auch mit, ich glaube, 600 Millionen Kilometer pro Sekunde in eine Richtung bewegt. Also weißt du, selbst im Gesamtgefüge sind wir noch nicht mal mehr an der Stelle, wo Tolkien da war. Achtung, gefährliches Halbwichsen mit der Milchstraße. Und in unserer Galaxie. Das heißt, selbst wenn ich da bin, habe ich weder die Aussicht, die Tolkien hat, noch das Feeling. Das ist nicht so nach dem Motto, da haben sie letztes Jahr was gedreht. Und ich bin jetzt an dem Schauplatz meiner Liebte. Also ich bin jetzt bei Harry Potter, ich bin jetzt in der großen Halle. Und ich bin jetzt da, wo im Set, im realen Set meines Lieblingsfilms. So ein ganz blödes Beispiel. Da kann ich das noch viel mehr nachvollziehen, indem ich halt sage so, cool, und hier saß Hermine oder hier saß...
Da muss ich jetzt rein, weil wenn du sagst, okay, hier saß Emma Watson auf genau diesem Platz. Stell dir vor, du würdest eine Kopie irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja in der Bodleian in den Archiven drin, ja? Und du findest diese Postkarte und da ist das X markiert, genau da, in diesem Rondell, in diesem Yarnmarket-Dings da. Genau hier saß Tolkien und du hast die Möglichkeit, das Teil steht da ja noch, seit 1600 steht dieses Ding da, wie geil ist das denn bitte? Und dann kannst du da hinfahren, ja, das steht da heute noch, das hat beide Kriege überlebt, das steht da, du kannst da hinfahren und wenn du diese Postkarte hättest und dieses X, dann wüsstest du genau, wo Tolkien gesessen hat.
Aber die Bank wird nicht mal die gleiche sein.
Weißt du nicht, vielleicht doch, vielleicht sind die auch aus Stein, die Bänke, ich weiß es nicht, aber... Ich meine, selbst wenn du einmal jeden Platz, auch ohne dieses X, du kannst einfach dich mal auf jeden Platz da hinsetzen, bist du irgendwann auf jeden Fall auf dem Platz gesetzt.
Wo eine Million andere Ärsche vor mir saßen.
Ja, es geht ja nicht um die DNA, die da vielleicht nicht zurückgeblieben ist. Ich meine einfach nur, du sitzt da, du guckst auf das Castle.
Und da fährt ein Tesla vorbei.
Ja,
da fährt ein Porsche Cayenne vorbei.
Ja, schön.
Da fährt ein VW Golf vorbei.
Ja,
und das sind natürlich alles Autos, die Tolkien damals auch gesehen hat.
Nein, aber das ist doch überhaupt nicht wichtig. Der Ort ist doch immer noch der gleiche. Natürlich hat er sich verändert, aber Tolkien wird ja nicht einfach so dahin gewandert sein mit seinen zwei Kumpels, sondern die fanden das da sicher auch irgendwie schön oder haben sich das zumindest erhofft, dass es da schön ist. Und ich meine, wenn es da nicht schön gewesen wäre, hätte er seiner Priscilla doch keinen Brief, keine Postkarte davon.
Er hat eine Wette verloren und musste seiner Tochter eine Postkarte schicken.
Ja, bestimmt. Und sicher war auch irgendein Pub involviert. Aber ich meine halt nur, ich weiß, ja, okay, wir werden da auf keinen grünen Zweig mehr kommen.
Nein.
Okay, ich fand es einfach nur spannend, wie du gesagt hast, hier saß halt Schauspielerin XY. Ja, da saß dein Lieblingsauto.
Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass es in diesen Hallen noch genauso aussieht, das meine ich. Also es ist halt einfach...
Na gut, so ein Studio.
Oder halt auch die Gänge, also ne, die sind da ja gedreht worden. Aber selbst wenn ich jetzt im Brunnental gucke, die sieht heute landschaftlich einfach komplett anders aus. mit zurückgezogenen Gletschern, mit anderer Vegetation, gegebenenfalls mit Hochspannungsleitungen, die durch die Schweiz mittlerweile führen. Das heißt, ich werde niemals diesen Blick haben.
Mm.
Und ich würde da hinfahren wollen, um das einfach trotzdem mal gesehen zu haben.
Ja.
Aber nicht, weil Tolkien da war, sondern was einfach unglaublich schön sein sollte.
Ja, ja.
Wenn Tolkien eine Mülldeponie besucht hätte und die in der Nähe wäre, würde ich nicht zu dieser Mülldeponie fahren, weil Tolkien da auch mal war.
Ja, okay. Das verstehe ich. Ich meine, wir haben ja das Glück, dass Tolkien an einem Ort gelebt hat, der einfach wunderschön ist, zumindest im Stadtkern. Und man fährt einfach gern nach Oxford, das ist eine tolle Stadt und ich kann es eben nur empfehlen. Aber ich weiß nicht, ich finde, für mich sind das halt, aber vielleicht ist das auch so diese Historikerbrille, dieses nachvollziehen können, dieses nachrecherchieren können. Wo war dieser Mensch? Wo hat der gewirkt?
Und nochmal,
was hat er sich angeguckt?
Also, das mache ich ja auch gerne, aber ich muss diese Orte nicht besuchen. Vielleicht bin ich doch einfach zu sehr Informatiker. Bevor das jetzt aber komplett ausartet.
Gehst du jetzt in deinen Keller und ich vertiefe mich wieder in meine Karten. Okay.
So ungefähr. Ich gehe aufs Fahrrad.
Na gut.
Aber bevor ich soweit was für das leibliche Wohl tue, lass uns noch eben einen Blick auf den nächsten Brief werfen. Brief Nummer 12. Was hast du uns denn da? Was erwartet uns?
Brief Nummer 12. Ist genau datiert auf den 13. April 1937. Also wenn wir jetzt nach Skull-Hammond-Rechnung gehen, rutschen wir jetzt 2 Tage zurück in der Zeit.
Mindestens 3 eher, wahrscheinlich sogar 4.
Genau, aber halt wenn wir vom 15. ausgehen als Stichtag, dann sind es halt 2. Aber
der 15. kann es nicht sein.
Der kann es eigentlich nicht gewesen sein. Also wir machen eine kleine Zeitreise. Sprich, eigentlich müsste Brief 11c Brief 12a sein, wie du zu Beginn der Sendung ja schon angeteasert hattest. Jetzt wissen wir auch, warum nach dem ganzen Dings. Und zwar schreibt Tolkien ihn an Alan and Unwin ganz übergeordnet, weil er schreibt Dear Sirs. Also das geht wirklich an den Verlag an sich. Und da geht es jetzt um die korrigierte Fassung vom Hobbit. Komplett, was er ihn jetzt zurückschickt. Wir werden herausfinden dürfen, was damit passiert oder nicht passiert. Und dann schreibt er natürlich noch sehr viel Zeug dazu. Aber das erfahren wir dann im nächsten Brief.
Ich bin sehr gespannt. Löst sich dann also auch auf?
Ja.
Was?
Wahrscheinlich. Vermutlich. Schaltet auch morgen wieder ein.
Morgen nicht, aber bald.
Ja. In der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Hobbit-Druck-Krimi weitergeht.
In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank, Annika.
Danke, Tobias, fürs Durchhalten vor allem. Mit meinen ganzen, wie sagt man, Tunneln, die ich in meinen Kaninchenlöchern noch gefunden habe.
Immer wieder gerne. Und ich sage vielen Dank und ich freue mich auf Brief 12.
Ich mich auch. Und bis dahin, liebe Leute, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions. Im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.